Es ist immer schwierig, nach Musik zu sprechen, weil man eigentlich irgendwie auch als Referent gerne im Nachklang verweilen möchte. Ich komme mir dann immer so vor, als hätte ich noch einen komplexen Rotwein auf der Zunge und müsste jetzt meinen hausgemachten Apfelwein hinterher schütten. Aber die Veranstalter haben das nicht anders gewollt. Pilger, auf der Suche nach Sicht, du hältst an jedem Schrein. Atme durch, lese deinen Geist, ehe du das Land verbrennst mit der Spur deiner Füße. Auf Pilgerschaft verliebst du dich in das Grün des fernsten Grases. Lal Det, Kaschmir, 14. Jahrhundert. Schönen guten Abend. Ich glaube, wir müssen gleich mal eine Vision hier verwirklichen, eine kleine Utopie, die sich ganz leicht verwirklichen lässt. Ich hatte mal einen afrikanischen Autor eingeladen nach Deutschland und hat mich dann ganz verwirrt nach der ersten Lesung gefragt, sag mal, glauben die Deutschen, dass es nur einen einseitigen Gruß gibt? Ja. Also, guten Abend. Es gab einmal einen wunderbaren Dichter aus dem Sindh, das liegt heute in Südpakistan. Er hieß Sheikh Abdul Latif, er galt als heiliger Mann. Er lebte als Eremit in einem Schrein, dieser Schrein ist immer noch das größte Heiligtum des Sindh, er ist der größte Dichter des Sindh. Und so kamen die Leute zu ihm, um von ihm Rat zu erfahren und zu erhalten. Und eines Tages gab es heftige Kämpfe zwischen diesen zwei großen Gruppierungen im Islam, den Sunni und den Schia. Und so kamen die Leute zu ihm und sagten, Scheich, wo stehen Sie? Sind Sie auf der Seite der Sunni? Sind Sie auf der Seite der Schia? Und der Scheich sagte, weder noch. Und die Leute sagten aber, Scheich, zwischen Sunni und Schia ist das Nichts. Und der Scheich sagte, genau dort bin ich. Darum geht es in diesem Text und darum geht es, glaube ich, in meinem Schreiben seit 20 Jahren. Es geht um eine Verteidigung des Dazwischens. Und das hat, das muss ich vorab ein bisschen erklären, Sie haben es ja kurz erwähnt. Das hat natürlich mit meiner Biografie zu tun. Das hat vor allem mit diesem einen Jahr zu tun, zwischen meinem 6. und meinem 7. Lebensjahr. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Ich bin aufgewachsen wie jedes andere Kind auch. Ich war der Ansicht, es gibt eine Sprache, es gibt eine Welt, es gibt eine Familie, es gibt ein System, es gibt bestimmte Regeln, die man allmählich gelernt hat. Und dann plötzlich, dreimal hintereinander, innerhalb eines Jahres, hat sich all das geändert. Drei neue Sprachen, drei neue Schulsysteme, drei neue Gesetze, Menschen, Hautfarben, Klima, Früchte, Frühstück, Abendessen, Vögel, die Bäume vor der Tür. Alles hat sich dreimal geändert. Und dann habe ich mir gedacht, so mit 8, die Veränderung ist eigentlich die Normalität. Und dass das gleich bleibt, ist irgendwie ein relativ merkwürdiger, unnatürlicher Zustand. Und dann muss ich auch vorab warnen, dass alles, was ich heute Abend vortrage, ich glaube, notgedrungen vorläufig ist, unfertig ist. Es ist, zum einen liegt es daran, dass eine Vision, eine Utopie über das kreative, freie Zusammenwirken von Menschen jenseits von Ghettos, Eingrenzungen, Kategorien eine enorme Lebensaufgabe wäre, eine solche Utopie wirklich durchzukomponieren. Zum anderen glaube ich aber, und das ist mir sehr wichtig, dass überhaupt die Konkretisierung von Utopie per se eine Gefahr ist. Für mich ist Utopie tatsächlich der Weg und nicht das Ziel. Und ich glaube, dass sozusagen eine Leninisierung von Utopie der Beginn ihres Unterganges ist. Und insofern müssen Utopien notgedrungenerweise vorläufig sein. Sie müssen sozusagen beim Laufen. Und laufen bedeutet wandeln, sich wandeln, müssen sie entwickelt werden. Und die andere Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass Utopie für mich immer auf historische Erfahrung basiert. Ich glaube, dass jede Utopie ein gewisses Axiom über menschliches Verhalten voraussetzt, beinhaltet. Und wenn dieses Axiom durch überhaupt keine historische Erfahrung bestätigt wird, dann hat die Utopie logischerweise nur eine metaphysische, um nicht zu sagen eschatologische Bedeutung. Eine Utopie sollte in diesem Sinne also eine weiterreichende, weiterführende, auf eine höhere Ebene sich hinbewegende Verwirklichung von bestehenden Realitäten sein. Und deswegen möchte ich zuerst im ersten Teil meines Vortrags mit einer Analyse oder einer Erzählung der Vergangenheit beginnen, bevor ich mich dann einem Entwurf für oder der Zukunft zuwende. Das heißt, in diesem Fall möchte ich nicht eine völlig neue, losgelöste, traumhafte Vision verhandeln, sondern eigentlich bestimmte Grundbedingungen von kultureller Kreativität, die es immer wieder gegeben hat, beschreiben und in die Zukunft verteidigen. Und es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich einmal in Indien ein Gespräch hatte mit einem Sadhu, also einem Eremiten, der mir etwas sehr Einfaches gesagt hat, aber je älter man wird, desto mehr wird einem klar, dass eigentlich die ganz einfachen Sachen die sind, die man oft vergisst oder nicht begreift. Er sagte, wir saßen am Ufer des Ganges, es gibt ein riesiges Fest, das heißt Kumbh Mela, das größte Fest der Menschheit, alle 12 Jahre. Es kommen so etwa 30, 40 Millionen Menschen zusammen, es ist also relativ voll. Und ich habe in so einem Sadhu-Lager einige Wochen verbracht. Wir haben sehr viel Hasch geraucht, weil die Sadhus sich damit über Wasser halten. Und eines Tages sagte er zu mir plötzlich, junger Mann, lass dir niemals einreden, dass das Gute ein Traum ist. Das Gute ist Realität. Und so einfach sich das anhört, habe ich sehr viel darüber nachdenken müssen, weil er vieles von dem, was wir als utopischen Diskurs betrachten, damit zu tun hat, dass man meint, einen neuen Menschen schaffen zu müssen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Mensch in sich schon jenen Entwurf trägt, den wir verwirklichen wollen, ist natürlich die Ausgangslage und dadurch auch die Richtung, die wir einschlagen, eine ziemlich andere. Und nun zu der Frage kultureller Veränderung und kultureller Identität. Um den Fluss und die Hybridität kultureller Veränderung zu verstehen, müssen wir erst einmal hinter den zwei dominanten Darstellungen dieses Phänomens blicken. Dominant im Moment, aber auch in der Geschichte. Es sind eigentlich zwei ganz klare gegensätzliche Positionen. Die eine ist die essentialistische und die andere ist die multikulturelle. Heutzutage kurz, weil wir es immer eilig haben, als Multikulti bezeichnet. Die erste, die essentialistische, ist die ideologische sine qua non jeder Religion, jedes Nationalstaates und jeder Form kollektiver Mobilisierung. Es ist die Überzeugung, dass ein ursprünglicher Genius der eigenen Tradition innewohnt, dass dieser Genius die eigene Identität definiert, die Richtung determiniert und die Kreativität formt. Und seit dem 19. Jahrhundert spuckt diese essentialistische Vision einer Einheitlichkeit, einer einheitlichen Natur, Nation, Religion, die sich ganz stark aus der hegelianischen Vorstellung von Geist entwickelte, durch unser Denken und es bestimmt mehr als alles andere unseren politischen Diskurs. Der Nationalstaat, der ja unser Gemeinwesen seitdem prägt, der sich stets über inneren Zusammenhalt und äußere Abgrenzung definiert, blendet mit seinem existenziellen Bedürfnis nach Helden und Schurken alle anderen differenzierteren Darstellungen aus. Im Mausoleum des Nationalstaates in der Walhalla sind Künstler, Philosophen, Wissenschaftler als Büsten um den Sarkophag des nationalen Erbes versammelt. Die zweite Darstellung, die multikulturelle, lässt zwar Raum für mehr oder weniger intensiven Dialog, Interaktion zwischen Kulturen, Haltungen, Mentalitäten, Überzeugungen, aber wie die erste begeht sie zwei Vorurteile. Indem sie nämlich von einer beständigen Nomenklatur ausgeht, von einer kategorischen Stabilität der Phänomene, übersieht sie, dass Benennungen kultureller Erscheinungen nur als Allgemeinbegriffe im Denken existieren und damit oft als ideologische Waffen, dass sie aber keineswegs den Realitäten entsprechen, den entscheidenden Realitäten, nämlich dem fortwährenden Wandel aller Kulturen und Zivilisationen. Das essentialistische und das multikulturelle Denken konstruieren somit statische und homogene Traditionen, in sich konsistente Blöcke. Daran hapert es bei den gegenwärtigen politischen Diskussionen. Sowohl die Partei pro Multikulti als auch die Partei anti-Multikulti zementieren nichts anderes als Unterschiede zwischen konstruierten Identitäten. Wie Sie wissen, immer wenn es ein Pro und Contra gibt, gibt es einen dritten Weg, seit jeher. Also mache ich mich auf dem dritten Weg und möchte Ihnen eine Herangehensweise vorstellen, die sich aus einer zentralen Metapher heraus, die Sie ja kurz vorgestellt haben, Konfluenz nennt oder auf Deutsch, gut Deutsch, Zusammenfluss. Konfluenz ist, wie ich vorher kurz erwähnt habe, einerseits eine historische Erzählung, andererseits eine Utopie von kulturellem Wandel. Sie basiert auf der völligen Überzeugung, dass kulturelle Veränderungen von einem fortwährenden Prozess des Sich-Wiedererfindens abhängen, bei dem die Handelnden, die kulturell Handelnden, ihre Position und Selbstdefinition verändern, wenn sie es können und wenn sie es dürfen. Darauf kommen wir dann später zu sprechen. Sie sind somit sowohl Agenten als auch Subjekte eines Wandlungsprozesses, an dem sie selbst partizipieren. Daher ist das konventionelle, statische Modell von Kultur nichts weiter als ein Schnappschuss, ein eindimensionales Modell, das die transformative Energie des wichtigsten Elements des kulturellen Wandels, nämlich der Zeit, nicht abbilden kann. Um diese Metapher ein bisschen mehr zu erklären, um sozusagen tatsächlich von Donaueschingen nach Konstanza zu gelangen, da fällt mir gerade ein, ich wusste ja lange Zeit gar nicht, dass die Donau auch durch die Ukraine fließt. Und wir hatten eine Diskussion in Wien mit Juri Andruchowitsch, einem wunderbaren ukrainischen Autor. Und er war gerade in Linz. Linz ist ja gerade, was war es, Kulturhauptstadt. Genau, Kulturhauptstadt. Und er sagte, ich kam nach Linz und dachte mir, oh, ich wusste ja gar nicht, dass Ukraine so beliebt ist in Österreich. Überall gab es die ukrainische Flagge. Und einen Tag lang war ich sehr beeindruckt und ich dachte, das hat damit zu tun, dass Linz sozusagen den gesamten Fluss abbilden will und sich mit der Mündung solidarisiert, nämlich in der Ukraine. Bis er irgendwann mal draufgekommen ist, dass die Fahne von der Ukraine gleich ist wie die Fahne von Oberösterreich. Dankeschön. So viel zu Benennungen. Also, je größer ein Fluss, Amazonas, Donau, Ganges, Nil, desto irreführender sein Name. Das geografische Grundverständnis schreibt ja vor, dass die Quelle, die von der Mündung am weitesten entfernt ist, als Ursprung des Flusses zu gelten hat. Der gesamte Flusslauf trägt dann lediglich diesen einen Namen. Aber kein Strom kann zu majestätischer Größe wachsen und den Ozean erreichen oder das Schwarze Meer, ohne von Neben- und Zuflüssen gespeist zu werden, von Rinnsalen, Bächen, Kanälen, die sich mit dem Quellfluss vereinen und die ihm viel mehr Wasser, Mineralien, Schlamm und Getier zuführen, als er ursprünglich hatte. Wenn dieser große Strom irgendwann mal das Meer erreicht, hat er mit dem ursprünglichen Quellwasser nicht mehr gemeinsam als eine vage Erinnerung. Vermischung und Zusammenfluss haben seinen Charakter definiert, aber sein Name tut immer noch so, als hätte es all diese Vermischungen nicht gegeben. Er verschweigt also die wahre Herkunft oder noch besser gesagt die wahren Herkünfte. Es ist auch interessant, dass viele dieser Bezeichnungen, die etwas mit Identität zu tun haben, im Plural nicht vorgesehen sind. Wenn Sie im Duden nachgucken, Heimat steht gleich in Klammern, Plural selten. Bei Herkunft ist es ja ähnlich. Und das sagt uns schon sehr viel aus über das Thema, worüber wir reden. Das heißt, nachdem wir den Gruß schon erfolgreich visualisiert haben, ein zweiter Vorschlag, bescheidener Vorschlag zur Verbesserung der Welt. Wir sprechen zukünftig von Heimaten. Und Sie können sich schon vorstellen, wie die Diskussion dann sich verändert, wenn man im Fernsehen dann gefragt wird, was sind Ihre Heimate? Und nicht wie bislang, was ist denn Ihre Heimat? Um das Wesen des Flusses wirklich zu verstehen, müsste man vor allem jene Stellen untersuchen, an denen die Wasser zusammenfließen. Man müsste herausfinden, was sich gerade dort ergänzt, verdrängt, erneuert. Unsere gesamte Geschichte ist ein solcher großer und fälschlich benannter Fluss. Wir definieren über die Daten und die Ereignisse unserer Geschichte uns selbst, unsere Kultur. Aber wir verwechseln eine Momentaufnahme des Flusses mit dem ganzen Verlauf. Wenn die kulturellen Errungenschaften erst einmal im öffentlichen Bewusstsein so weit verankert sind, dass sie in der Schule gelehrt werden oder an der Universität, sind die Wirren ihrer Entstehung längst vergessen. Die Zusammenflüsse jeder Kultur sind verborgen. An ihre Stelle werden vereinheitlichende Gründungsmythen gesetzt. Ich habe heute im Flugzeug gelesen, es ist ja das Geburtsjahr von Nikolai Gogol, ist auch einer meiner Lieblingsautoren. Er war ja Ukrainer, hat aber dann auf Russisch geschrieben. Jetzt gibt es einen wütenden Kampf zwischen ukrainischen und russischen Gelehrten, Schriftstellern, Essayisten, Linguisten und so weiter und so fort. Ob er denn jetzt Ukrainer war, ob er Russe war, ob er deswegen die russische Literatur bereichert hat, weil er Ukrainer war, oder ob er gerade in der russischen Literatur eine ukrainische Identität hineingebracht hat, das beschäftigt im Moment die Öffentlichkeit in Kiew und Moskau. Anstatt die vielen Vergangenheiten zu betrachten, die unsere Gegenwart hervorgebracht haben, sehen wir meist nur eine einzige Vergangenheit. Die scheinbare Stabilität unserer Kultur soll unsere Identität absichern. Daher müssen wir die Reinheit dieser Kultur bewahren und vor Verunreinigung durch das Andere, das Fremde, schützen. Wir feiern zwar Globalisierung immer wieder als Vielfalt, aber die herrschenden Eliten jedes Stammes definieren ihre Kultur weiterhin in Abgrenzung zu anderen. Das ist auch in Österreich nicht anders, wie Sie wissen. Und es nimmt zu. Denn schließlich bedroht die Vermischung der Kulturen die Stabilität von Gesellschaft und Staat, untergräbt die alleinselig machende Wahrheit von einem Volk, einer Nation, einer Kultur. So, und da ich angenommen habe, dass Sie zu diesem Zeitpunkt schon etwas erschöpft sind von schweren, abstrakten Gedanken, lese ich Ihnen ein lustiges Beispiel aus dem Buch vor. Sozusagen als kleines Intermezzo. Und es handelt von einem sehr wichtigen Gegenstand, einem Gegenstand, den Sie jeden Tag benutzen, nämlich von der Gabel. Diese verdammten Morgenländer, was für Gecken, so etepetete und arrogant bis in die Spitzen ihrer Stolen. Für wen hielt sich dieses Frauenzimmer eigentlich? Nur weil Domenico Selvo, der wahrscheinlich zum nächsten Dogen gewählt werden wird, sie als Braut auserkoren hat? Gewiss. Die höfischen Kreise in Konstantinopel, wo ihr Vater einen hohen Posten bekleidet, sind berühmt für ihre Eleganz. Sie halten sehr auf Etikette. Aber muss sie deswegen gleich die naturgebotene Höflichkeit verleugnen und auf ihre lächerlichen Moden beharren? Sie hat doch tatsächlich die Frechheit besessen, sich beim Hochzeitsbankett zu weigern, mit den Fingern zu essen. Stattdessen hatte sie den Eunuchen, der um sie herumscharwenzelte, angewiesen, ihr Essen in kleine Stückchen zu schneiden, damit sie jeden Bissen mit diesem goldenen Teufelswerkzeug aufspießen konnte, das sie in der Hand hielt. Den Bissen führte sie dann zum Mund, die Lippen berührten Metall genug. Es war über alle Maße ekelerregend. Sämtliche Mitglieder des Großen Rates zu Venedig waren entsetzt. Kardinalbischof Petrus Damiani, ein rechtschaffender Mann Gottes, verlor keine Zeit, seine Herde vor dieser Verirrung zu warnen. Gott in seiner Weisheit hat den Menschen mit natürlichen Gabeln ausgestattet, seinen Fingern. Daher lästert man Gott, wenn man beim Essen die Finger durch künstliche metallene Gabeln ersetzt. Außerdem wies der Bischof darauf hin, dass das Gerät für den Verzehr von Spaghetti völlig nutzlos sei. Das waren noch Predigten, ne? Kein Wunder, dass die byzantinische Prinzessin Maria Argyropoulina mit Namen an Auszehrung starb. Der zukünftige Heilige Petrus Damiani wetterte daraufhin gegen diese Frau des venezianischen Dogen, deren Leichnam bei ihrer übertriebenen Empfindsamkeit vollkommen verrottete. Wahrlich, die Gabel hatte im Westen einen schweren Start. Nach dieser frühen Verurteilung von der Kirchenkanzel herab verschwand sie tief im Küchenschrank der Geschichte und tauchte erst 3 Jahrhunderte später wieder auf. Wenn nötig, wurde das Essen mit dem Messer zerschnitten und auch gleich damit aufgespießt. Erst im 16. Jahrhundert konnte die Gabel ihre kulinarische Präsenz in Italien bestätigen. Zu der Zeit war die italienische Oberschicht auf Hygiene bedacht. Es gehörte sich, dass ein Gast zu einem Bankett die eigene Gabel und den eigenen Löffel mitbrachte, die elegant in einer Schachtel namens Cadena aufbewahrt waren. Das übrige christliche Europa hatte für den Segen des Essutensils keinen Sinn, bis Katharina von Medici 1533 Heinrich II. Von Frankreich heiratete. Sie sehen, Hochzeiten sind willkommene Anlässe für kulturellen Austausch. Zu Katharinas Mitgift gehörten silberne Gabeln, die Benvenuto Cellini, der berühmte italienische Goldschmied, gefertigt hatte. Allerdings blieb man am französischen Hof weiterhin misstrauisch gegenüber der gefährlichen Neuerung. Noch König Ludwig XIV. Vertraute lieber auf ein Messer und die eigenen Finger. Im Osten dagegen war die Gabel etwa seit dem 4. Jahrhundert am Hof von Byzanz in Gebrauch und seit dem 7. Jahrhundert bei wohlhabenden Kreisen in ganz Westasien üblich. Selbst die Tataren waren im Umgang mit der Gabel versiert, wie ein Brief eines Franziskanermönchs an Ludwig IX. Von Frankreich beweist. Heute gilt die Gabel als wichtige kulturelle Errungenschaft des Westens. Und Menschen, die weiterhin ihre Finger benutzen, werden bestaunt und im besten Fall als charmant kurios betrachtet. Doch wie, um den längst verstorbenen Bischof zu bestätigen, hat eine kürzlich erschienene Studie aus Deutschland gezeigt, dass die Finger ein bestimmtes Enzym abgeben, das die Verdauung fördert. Allerdings natürlich nur, wenn man mit den Fingern isst. Natürlich würden wir nicht einmal im Traum daran denken, deswegen auf die Gabel zu verzichten. Schließlich ist sie nicht nur ein wesentlicher Bestandteil unserer Essgewohnheiten, sondern auch Teil unserer Lebenswelt. Wie die Gabel gibt es viele weitere kulturelle Importe. Zahnpasta, Zucker, Kaffeehäuser, Gärten, Teppiche, Parfums, Brunnen, Bibliotheken, die allesamt aus anderen Ländern in den Westen kamen und heute als ureuropäisch gelten. Gegenstände werden zwar nicht im gleichen Maße wie Ideen, Geschichten, Lieder und Bilder adaptiert, aber auf ähnliche Weise übernommen. Anfänglich begegnet man ihnen mit Argwohn, betrachtet sie als zweifelhafte Segnungen. Dann folgt die vorsichtige Akzeptanz. Und schließlich wird das einstmals Fremde begeistert vereinnahmt, bis die fremde Herkunft völlig in Vergessenheit geraten ist. Ein notwendiger und gesunder Prozess wäre da nicht der Umstand, dass man danach die Zinken der Gabel gerne dazu benutzt, auf das Fremde einzustechen. In der Geschichtsschreibung wird der fremde Einfluss bewusst ausgespart. Aber wenn wir uns daran erinnern, woher etwas kommt, vergewissern wir uns der vielen Quellen jeder Kultur. Ein erhöhtes Bewusstsein für unsere Mischkultur erinnert uns daran, dass wir die kulturelle Provokation und Bereicherung durch fremde Quellen benötigen. Die Gabel steht nicht für eine Trennung, sondern für die kontinuierliche Erwartung des Neuen. Und deswegen habe ich es auch vorgelesen, weil in der Gabel sozusagen Vergangenheit und Utopie vereint sind. Deswegen hat es auch heutzutage 3 Zacken, nicht wie früher nur 2. Dieser Prozess des Zusammenflusses hat natürlich auch erheblich wichtigere, bedeutendere, essentielle Prägungen bewirkt. Ein kleines Beispiel noch aus dem Buch, um das zu belegen. Um das enorme Maß an Vermischung zu erkennen, muss man zu den Ursprüngen der großen monotheistischen Religionen zurückreisen, etwa zur babylonischen Gefangenschaft der Juden, jenen etwa 60 Jahren im persischen Exil, die eine grundlegende Veränderung der jüdischen Religion nach sich zogen. Fast alle Elemente der Lehre vom Erlöser stammen aus dem Zoroastrismus, der dominanten Religion im alten Persien. Die zoroastrischen Schriften sagen die Ankunft von Zhao Xiant voraus, dem Erlöser, der dem Vormarsch der Sünde ein Ende bereiten wird. Zhao Xiant soll die Guten von ihrem Leiden erlösen und in den Himmel führen, die Bösen dagegen mit der Verbannung in die Hölle bestrafen und so eine magische Zukunft losgelöst von der Zeit einläuten. Als Kyros der Große das jüdische Volk aus seiner babylonischen Gefangenschaft entließ, reiste die Vorstellung des Zhao Xiant in der Vorstellung der Juden mit nach Westen und wurde zum jüdischen Messias und später zum Erlöser im christlichen Glauben. Auch der kosmische Kampf zwischen den himmlischen Heerscharen und den Armeen des Teufels ist ein wesentlicher Bestandteil der zoroastrischen Religion. Ahura Mazda, der weise Gott, kämpft bis zum Ende der Zeit gegen Angra Mainyu, das Böse. Himmel und Hölle wurden zuerst und sehr kunstvoll von den alten Persern ersonnen. Schon das Wort Paradies geht auf das persische Pairidaisa zurück. Es bedeutet ein ummauerter Garten der Engel. Der Heiligenschein des auferstandenen Christus und auch der Heiligen basiert auf den Darstellungen persischer Künstler, die damit göttliche und königliche Figuren von bloßen Sterblichen abheben wollten. Wenn ein Christ heute ein Bild seines Erlösers betrachtet, sieht er ein visuelles Echo, ein Nachbild, geformt von vielen anderen Bildern aus vergangenen, früheren Religionen und Kulturen. Er blickt auf das Ergebnis eines langen Prozesses des Zusammenfließens verschiedener Impulse. Was wir zum Kanon gehörig und als klassisch erachten, basiert auf Hybriditäten, die wir vergessen haben, oder die ins Vergessen gestoßen wurden. Ich habe es übrigens sehr bedauert, heute Barcelona zu verlassen. Also nicht, weil ich es bedauert habe, hierher zu kommen, sondern weil heute Sant Jordi ist. Und das ist ein unglaublich schöner Feiertag in Barcelona, denn man schenkt den Leuten, die einem nahestehen, mit der linken Hand eine Rose und mit der rechten ein Buch. Und so war heute Morgen Barcelona voller, wirklich nebeneinander auf der Rambla alle 5 Meter, Blumenladen, Büchertisch, Blumenladen, Büchertisch, kilometerweit. Ich habe mir gedacht, das ist doch sehr schön. Und zum Abschluss noch ein ganz kleines Beispiel. Das betrifft einen Text, der heißt Barlaam und Josaphat. Es handelt sich um eine griechisch-christianisierte Version vom Leben Buddhas und den Erzählungen über seine früheren Leben aus dem 6. Jahrhundert. Der Übersetzer war kein geringerer als Johannes von Damaskus, eine bedeutende Gestalt im umayyadischen Christentum und ein orthodoxer Kirchenvater. Diese Geschichten fanden so weite Verbreitung in Europa und wurden dann so beliebt. Es gab übrigens auch eine arabische Version, die heißt Bilawa und Buddhasaf, dass Josaphat, eine gut belegte Verballhornung von Bodhisattva, im 14. Jahrhundert kanonisiert und als Heiliger in der katholischen Kirche verehrt wurde. Es ist für mich ein sehr tröstlicher Gedanke, dass ein Christ, der am 27. November, dem Tag des heiligen Josaphat, zu dem Heiligen betet, gleichzeitig die Gnade Buddhas erbittet. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen erzählen, wie ich diese Hybridität erfahren und erlebt habe. Einige Sätze, einige kurze Momente aus meinen Erfahrungen in Indien. Für mich war das, was ich vortrage, das, was ich immer wieder beschreibe, war jahrelang eine individuelle Erfahrung. Ich dachte, das ist bei mir so, weil ich eine ganz bestimmte Biografie habe. Ich dachte, ich bin eine Ausnahme und insofern hat das keine Relevanz. Als ich dann nach Indien zog, ungefähr mit 30 Jahren und eigentlich nur ein Jahr bleiben wollte, ich bin dann 6 Jahre geblieben, das hat so Indien an sich, habe ich plötzlich festgestellt, dass diese persönliche Hybridität eine gesamtgesellschaftliche Hybridität ist und dass vor meinen Augen sie sich in Indien so abspielt, wie sie sich in meinem Leben abgespielt hat. Ich habe unglaublich viele faszinierende Geschichten oder Realitäten von verschwimmenden, fluktuierenden, changierenden Identitäten erfahren. Immer wieder, wenn ich Menschen getroffen habe, Freundschaften geschlossen habe, zum Beispiel ein Freund, der zu einer Sekte gehört oder zu einer Gruppe, die Meo-Muslime heißt. Das sind Konvertiten zum Islam aus Rajput. Also Rajput ist eine bestimmte Klasse, eine bestimmte Unterkaste. Und die ganz viele Hindu-Rituale erhalten haben. Und die zum Beispiel bei ihren Hochzeiten das heilige Feuer, so wie die Hindus, umrunden. Und die sowohl Diwali als auch Eid feiern. Das heißt, sowohl das wichtigste Fest der Hindus als auch das wichtigste islamische Fest. Und übrigens ist diese Realität der vielen Feste, die alle feiern, ist auch eine Realität des säkulären Indiens. Das ist, soweit ich weiß, der einzige Staat, in dem alle religiösen Feiertage gelten. So gibt es, ich glaube, 40, wenn ich mich nicht täusche, Feiertage. Was natürlich irgendwelche ausländischen Investoren auf die Palme bringt. Aber es hat ein unglaublich positives, eine unglaublich positive Folge, dass die Menschen in Indien mehr als überall sonst, wo ich bisher war, von den anderen wissen. Weil es natürlich selbstverständlich ist, dass wenn man auch noch einen freien Tag kriegt, dass man sich bei seinem Kollegen erkundigt, na, was feiert ihr jetzt? Und so ist es so zu Ramadan. Sie wissen, zu Ramadan darf man während des Tages nichts essen. Dass dann auf den Straßen überall kleine Buden, kleine Kioske, Straßenrestaurants entstehen. Und die Menschen, die dort essen, sind nicht nur die Moslems, sondern auch ganz viele Menschen anderen Glaubens, die in einer Art und Weise auf verschiedenem Niveau natürlich mitfeiern. Und das ist auch bei den Tagen bestimmter Heilige. Es gibt eine in Bandra, das ist ein Stadtteil von Bombay, gibt es die Kirche zur Heiligen Maria, die auf einem Hügel ist. Man muss einen sehr langen Weg hochgehen. Und es ist ganz erstaunlich, wenn man sich dort es gibt einen Tag im Monat und ein besonders wichtiger Tag im Jahr, wenn man dann sieht, wie Frauen zum Beispiel in Burkas, also schwarz verhangen, die Treppen hinaufgehen, um dort zu beten. Und man sieht Leute aller Religionen, genauso bei dem heiligen Haji Ali, der, das ist eine schöne Geschichte, er war auf Pilgerfahrt nach Mekka und auf dem Rückweg ist er dann gestorben und die Leute wollten ihn in Indien begraben, deswegen haben sie ihn in einen Sarg getan und dann kam ein Sturm und das Schiff sank und das Einzige, was nicht sank, war der Sarg, der dann den Weg fand nach Bombay und dann auf so einer kleinen Landspitze vor Bombay an Land geschwemmt wurde. Dort gibt es dann den heiligen, also Durga heißt es, den Sufi-Schrein. Das Interessante ist, dass auch dort, vor allem am Donnerstag, an dem Tag des heiligen Haji Ali, alle Menschen hingehen und wenn man sich mit ihnen unterhält, sind sie überzeugt, unabhängig von ihrer jeweiligen religiösen Identität, Überzeugung, die keineswegs deswegen verschwommen oder in ihrem Glauben unsicher sein muss, sind sie überzeugt, dass sie dort eine bestimmte Aufnahme erfahren, dass sie dort gehört werden, dass ihre Gebete dort direkter zu Gott gelangen. Ein anderes sehr interessantes Beispiel ist eine Gruppe, islamische Gruppe, die heißen die Boras, die sich an einem Hindu-Mythos auch orientieren, Dashavata, das heißt 10 Avatars. Da wird Ali, der für die Shia sehr wichtig ist, als die 10. Inkarnation von Vishnu angesehen. Und wenn man sich mit älteren Boras unterhält, dann erfährt man, dass sie in ihrer Kindheit, dass ihnen beigebracht wurde, dass der Prophet Mohammed ein Avatar des Gottes Vishnu war. Interessanterweise ist das jetzt in den letzten Jahren verschwunden, denn die Fanatisierung im Islam führt natürlich auch dazu, dass solche Sekten dann unter einem enormen, teilweise sehr aggressiven und auch gewalttätigen Druck stehen, solche Vermischungslegenden, solche Hybriditäten aufzulösen oder zu verstecken. Und genau hierin möchte ich mit meinem utopischen Entwurf beginnen. Das ist der Ausgangspunkt. Ich möchte beginnen, nämlich indem ich mir anschaue, wieso hat der Sufismus in Indien, was Vermischung angeht, so gut funktioniert. Und wieso gab es dort eine Vielzahl, eine unendliche Vielzahl von Grenzüberschreitungen kultureller, religiöser Art in vielen anderen Regionen der Welt nicht. Und ich möchte beginnen mit einem Wort aus der Computersprache, nämlich mit dem Wort Interface. Und ich glaube, dass die Haltung der Sufis sich auf dem Interface einer religiösen Tradition abspielt. Das heißt, dass sie nicht die Harddisk einer starren religiösen Tradition vertreten haben, sondern sie haben jene Plattform konstruiert, aufgebaut, gelebt, Entschuldigung, auf der dann ganz viele andere User, ganz viele andere Interessierte Zugriff hatten. Und es war wirklich ein Projekt, ich meine, Glaube ist natürlich per se ein virtuelles Projekt, aber es war ein Projekt, bei dem es die Möglichkeit gab, dass sie auf die einheimischen Traditionen zugingen und dass auch die vielen einheimischen verschiedenen lokalen Veränderungen zu ihnen kamen. Und wenn man so jetzt die Grundzüge des sophistischen Denkens oder des sophistischen Zugangs definieren müsste, so müsste man zuerst sagen, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen religiösen Positionen die Liebe an erster Stelle gestellt haben. Das heißt, eine Kategorie universeller Brüderschaft, Geschwisterschaft. Und dass gerade aufgrund der universellen Geschwisterschaft es zu einer Auflösung im Göttlichen kommen kann. Das finde ich ein sehr interessanter Gedanke, der für mich extrem utopisch ist, weil mir nicht ganz klar ist, wie der Mensch so weit kommen kann. Aber diese Vorstellung, dass sozusagen die Annäherung an Gott und dann das große Ziel, die Auflösung im Göttlichen, die Erlösung, nur stattfinden kann über ein Begreifen der universellen Gemeinsamkeit und dass dadurch das Lokale, das heißt die Differenz der vielen lokalen Traditionen, Rituale, Überzeugungen, Haltungen, Mentalitäten, gerade hilfreich ist, um das zu erreichen. Es hat für mich eine unglaubliche Sprengkraft, weil es so sehr anders ist als der typische missionarische Gedanke, der für mich das nicht so vorbildhafte Gegenteil ist. Und daraus folgt natürlich, dass diese Sufis niemals zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen diskriminierten. Es gab sogar, wenn man ihre Gedichte liest, ihre Schriften liest, es gab gar nicht die Kategorien gläubig, nichtgläubig. Es gibt sozusagen nur Gläubige, weil ja jeder einen gewissen Weg beschreitet, jeder eine gewisse Suche auf sich nimmt. Und deswegen wurden sie quer durch alle Gemeinschaften verehrt. Auch die Dichterin, von der ich am Anfang ein Gedicht vorgelesen habe, Lal Det. Es ist sogar so, dass bei manchen von ihnen, bei dem großen Dichter Kabir, man heute gar nicht weiß, was für eine religiöse Identität sie haben. Und bei Kabir kommt es zu diesem geradezu provokant, für manche sogar absurden Zustand, dass alle ihn für sich vereinnahmen. Das heißt, Kabir, der in Varanasi gelebt hat, am Ufer des Ganges, wird von den Hindus als einer der wichtigsten Hindu-Heiligen, von den Moslems als ein ganz wichtiger Sufi-Heiliger dargestellt und von einer eigenen Religion als ihr Prophet und Religionsgründer wahrgenommen. Und das als ein Mensch, der sich gegen jegliche organisierte Religion ausgesprochen hat. Das heißt, ein Verhalten geprägt von Mitgefühl, Zugänglichkeit, Großzügigkeit. Und diese Großzügigkeit, um diese Metapher aus der heutigen Welt zu übernehmen, ist ein Open Resource. auch heute in der Zeitung, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Riesendiskussion im Moment, alle Autoren betrifft. Google versucht ja alle Bücher der Welt einzuscannen. Für Leute wie mich stellt sich die Frage, ist das gut, ist das nicht gut? Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt aber auch eine zweite Entwicklung, dass nämlich viele Wissenschaftler der Ansicht sind, dass wissenschaftliche Texte in einem Open Resource Verfahren ins Netz gestellt werden sollten. Das heißt, jeder sollte kostenlos überall auf der Welt, solange er einen Internetzugang hat, auf diese Texte zugreifen können. Und das ist wirklich eine Utopie, denn dadurch würden alle möglichen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten hinsichtlich des Zugangs zu Wissen, diese enorme Bedeutung, wo man lernt und wo man lehrt, weil es die Unterschiede der Bibliotheken gibt, weil es zum Beispiel im 12. Jahrhundert in Granada 700.000 Bände gab und in St. Gallen 700 Bände in der Bibliothek. Das heißt, dieses Ungleichgewicht würde natürlich dadurch aufgehoben werden. Und das ist eigentlich ein Gedanke, den die Sufis schon vorweggenommen haben, denn ihre Weisheit war durch und durch ein Open Resource und es gab kein Zugangsrecht, es gab keine Zugriffsbeschränkung, es war für jeden offen. Das heißt auch eine Aufhebung der Spezialisierung. Es gibt im Religiösen, im Kulturellen, in Weisheit, es vermengt sich ja, es geht ja auch um Heilkunst, es geht um Künste wie Musik, sogar wie Tanz. Der Zugang zu diesen Fähigkeiten und zu der Entwicklung dieser kulturellen Techniken war allen erlaubt, für alle zugänglich. Und das war natürlich eine enorme Provokation, denn es gab rituelle Spezialisten oder es gibt immer noch in vielen, vielen Bereichen rituelle Spezialisten. Das sind auch genau jene, die jetzt gegen die Open Resource sehr, sehr wütend sich wehren, weil sie sagen, wo kommen wir da hin, wenn jeder überall Zugriff hätte. Nach 800 Jahren dieser Entwicklung, die ich gerade geschildert habe und aus der heraus für mich sich eigentlich ganz zentrale Position einer visionären, kulturellen und religiösen Haltung sich ergeben, gab es in Indien eine wirklich einmalige Polymorphie. Und was wir im Moment erleben, und das ist das Dramatische, Tragische, und das ist das Gegenbild, die große Gefahr, ist, dass dieser Garten vieler Blüten, dass die vielen, vielen Gewässer, die vielen Flüsse füttern, dass das jetzt aufgrund politischen Drucks, aufgrund ideologischer Verengung zu monokulturellen Klonen, zu Monsanto-Produkten reduziert werden soll. Und das hängt natürlich damit zusammen mit zwei Phänomenen. Das eine ist Nationalismus, Unabhängigkeit von Indien, Pakistan und eine Territorialisierung des Dogmas. Pakistan, lesen Sie täglich in den Zeitungen, es gibt enorme politische Probleme, die haben alle damit zu tun, dass Dogma territorialisiert wird. Das heißt, daraus ergibt sich als Gegenentwurf, dass es eigentlich keine Territorien von Dogma, Ideologie, Überzeugung geben darf. In einem poetischen Sinne, wir müssen das Niemandland verteidigen, weil nur im Niemandland es diese Offenheit und diese Freiheit gibt, die textuelle Orthodoxie überwindet. Denn jeder Staat, jede Kirche braucht natürlich seine verbindlichen Texte. Diese verbindlichen Texte müssen aufgebrochen werden, um zu immer neuen Zusammenflüssen zu gelangen. Das passiert ja auch immer wieder. Die werden ja neu geschrieben, die werden übersetzt, transformiert. Und diese Innovationen sind die Innovationen des Niemandslandes, das heißt des Dazwischens. Daraus ergeben sich natürlich jetzt sehr viele Fragen. Die erste, die vergleichsweise einfach ist, unser Blick auf das andere, auf das Fremde, mit unser Blick meine ich den europäischen Blick, der deswegen der prägende Blick ist, weil Europa im 19. Jahrhundert die ganze Welt kolonialisiert hat. Dieser Blick ist natürlich durch und durch definiert, geprägt vom Orientalismus. Wobei Orientalismus für mich jetzt ein allgemeingültiges Wort ist, betrifft nicht nur die Projektion auf den Orient, sondern die Art, wie die Fremde mit geprägt von Vorurteilen und von Einseitigkeiten und von eigenen Interessen, benannt und verstanden wird. Das Problem, was wir haben mit der Fremde, ist, dass die orientalistische Präsenz in unserem Denken, in unserem Schreiben, gleichzeitig eine orientale Absenz ist. Das heißt, je mehr wir die Fremde konstruieren, desto weniger ist sie vorhanden. Und daran hapert zum Beispiel und daran krankt die gesamte momentane Diskussion, die vielen Dispute über Westen und Osten, Morgenland, Abendland, Christentum, Islam, dass nämlich überhaupt die Wahrnehmung dieser anderen Welt, also als erstes, dass sie überhaupt als andere Welt bezeichnet wird, darauf kommen wir gleich, über die Gefährlichkeit des Begriffes der andere und die Notwendigkeit im utopischen Sinne, das andere überhaupt als Kategorie aufzulösen. Also nicht nur das andere, sondern das Problem ist auch, dass wir eigentlich gar keinen Zugang haben zu der gelebten Vielfalt und zu der momentanen Transformation in diesen anderen Kulturen und bei diesen anderen Menschen. Das heißt, eine Vision für die Zukunft wäre es, dass wir das 19. Jahrhundert überwinden müssen. Das ist extrem schwer, weil die Sprache, die wir benutzen, um über die Fremde zu reden, über das andere zu reden, durch und durch vom 19. Jahrhundert geprägt ist. Einige kleine Beispiele. Es sagen ja immer noch viele Leute zum Beispiel Mohammedaner und sind dann immer ganz böse, wenn ich sie darauf hinweise, dass es ein extrem verächtliches Wort ist, was im 18. Jahrhundert entstanden ist, um die Moslems sozusagen als Heiden darzustellen, weil sie einem in ihrem Irrglauben einem Menschen folgen, den sie zu Gott gemacht haben. Und das entspricht natürlich überhaupt nicht der islamischen Realität, denn Mohammed ist nur Prophet und kein Gott. Anderes schönes Beispiel ist das Wort Hinduismus, was von allen benutzt wird. Das Wort Hinduismus gibt es überhaupt nicht in Indien. Das Wort Hinduismus bedeutet nichts anderes als hinter dem Indus. Das ist der Fluss Sindh, Indus. Und das war ein Wort, was irgendwann mal in der Kolonialsprache entstand, um einfach diese Vielfalt dahinter zu benennen. Und das ist genau das, was unseren Blick verengt und potenziell Gewalt ermöglicht, dass wir nämlich glauben, dass diese Begriffe eine Wahrheit enthalten, dass wir glauben, dass diese Begriffe irgendetwas über das andere aussagen. Dabei sperren sie das andere nur in einen Käfig. Ist das eigentlich ein Zoo, wo wir froh sind, dass wir Namen haben vor dem Käfig? Und es ist so wie im Museum, wo dann die verschiedenen Sachen aufgespießt sind und mit einem lateinischen Namen versehen sind. Wie kann man also andere Kulturen und wie kann man anderen Kulturen und Menschen begegnen aus einer freieren, nicht repressiven und nicht manipulativen Sicht? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass als allererstes, dass nur der Verzicht auf universelle Repräsentation zu einer tatsächlich universellen Position führen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, deswegen erkläre ich das. Mit universeller Repräsentation meine ich, dass wir versuchen, einer Vielfalt einen Stempel aufzudrücken, der es uns ermöglicht, zwischen dem Ich und dem Anderen zu unterscheiden. Das heißt, dass wir versuchen, durch eine Nomenklatur, durch Kategorien, Distanz zu schaffen zwischen dem Ich und dem Anderen und über diese Distanz glauben, wir hätten ein System, ein sprachliches System universeller Geltung. Das ist das große Projekt Europas, seit dem 18. Jahrhundert, vor allem dann im 19. Jahrhundert fortgeführt. Und es ist natürlich ein Projekt, was heute besonders gefährlich ist, weil in Zeiten der Globalisierung es sich tatsächlich universalisiert hat, weil die anderen dieses Projekt auch übernommen haben. Das ist ein ganz typisches Phänomen des Postkolonialismus. Es ist aber weit, weit davon entfernt, dass es eine Universalität im wahren Sinne des Wortes hat. Das heißt, dass die vielen Stimmen ebenbürtig nebeneinander gehört werden. Und nur darum kann es in die Zukunft gedacht gehen, dass wir die Vielfalt der Stimmen erhalten. Denn das Problem ist, es wird ja merkwürdigerweise sehr, sehr oft bei uns diskutiert über Überfremdung, was mich insofern verwundert, weil die Gefahr, die ich sehe, eigentlich genau die gegenteilige Gefahr ist. Ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Gefahr gibt, dass der Westen überfremdet wird. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt eine Gefahr, dass uns die Fremde ausgeht. Denn Globalisierung bedeutet in kultureller Hinsicht tatsächlich eine Verengung von Alternativen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, das könnte ich stundenlang erklären, angefangen mit dem Aussterben von Sprachen, weitergeführt mit dem Aussterben von Musikinstrumenten, von allen möglichen musikalischen, literarischen Formen und Techniken und so weiter und so fort, kann man wirklich stundenlang Beispiele anführen. Es gibt ein Verschwinden der Fremde und dieses Verschwinden der Fremde kann verteidigt werden durch ein wahrhaft universelles Denken. Und dieses universelle Denken muss natürlich verteidigt werden von jenen, die die Vielstimmigkeit in sich tragen. Und ich meine es jetzt nicht in einem elitären Sinne, sondern ich meine es gerade in einem visionären Sinne. Ich bin völlig davon überzeugt, dass jeder Mensch eigentlich dazu gemacht ist, vielstimmig zu sein, das heißt auch vielsprachig, dass er aber in seiner Einstimmigkeit, in seiner Eintönigkeit, in seiner Einsprachigkeit limitiert wird. Wie wird man also ein Bewohner des Dazwischens? Denn so würde ich jemanden, der vielstimmig, vielsprachig ist, definieren. Das heißt, wie wird man zu jemandem, der das Totem der einheitlichen Kultur als Identität ausbricht, der nicht mehr glaubt, dass er da, wo er hineingeboren ist, auch dort leben wird und dort sterben wird. Das heißt, der tatsächlich jene Räume beginnt zu bewohnen, die eine wahrhaftige Vielfalt an Angeboten, an Meinungen, an Identitäten beinhalten. Das heißt also jemand, der die festgefügten kulturellen und religiösen Grenzen in der Zeit, im Raum überwinden kann. Ein Reisender, um eine Metapher zu nehmen, ein Verwandlungskünstler, ein Träger des Dynamischen und ein Dorn im Leib der Orthodoxie. Denn das Merkwürdige ist ja, je älter eine Zivilisation ist und je mächtiger, desto mehr behauptet sie ja, dass man nicht jederzeit entscheiden kann, Mitglied zu sein, beziehungsweise dass man nicht hinein und hinaus kommt. Das ist ein bisschen wie ein exklusiver Golfclub, wo man schwer reinkommt und dann mit Sicherheit niemals wieder austritt. Es geht also um eine Haltung, eine Wahrnehmung, eine Mentalität, bei der die Entwicklung des Menschen, die kulturelle Entwicklung des Menschen nicht auf Gleisen vonstatten geht. Es geht, und das ist etwas, was mir jeden Tag begegnet, es ist einfach, das zu sagen, aber ich merke jeden Tag, dass es sehr, sehr schwer ist, das zu vermitteln. Es geht darum, dass man Wurzeln nicht als etwas begreift, was einen an die Vergangenheit fesselt, sondern dass Wurzeln in die Zukunft wachsen können. Sie können das tatsächlich, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo interviewt werde oder ein Gespräch habe, stelle ich fest, dass Menschen, sehr, sehr viele Menschen, sich das überhaupt nicht vorstellen können. Ich habe die Mehrsprachigkeit erwähnt. Das ist für mich ein ganz zentrales Moment, weil Mehrsprachigkeit in der Kinderpsychologie ganz, ganz stark ideologisiert war. Ich habe mir das ein bisschen mal angeguckt, wie über die Jahrzehnte hinweg Mehrsprachigkeit als Herausforderung für Kinder dargestellt wurde. Es war so, dass es lange Zeit als ein enormes Problem galt. Es gibt Kinderpsychologen, die dann vor Jahrzehnten sagten, dass diese Kinder später im Leben leiden werden, dass der Geist, das Denken, angeblich die Klarheit, die Reinheit des einen Sprachraums benötigen, um sich richtig zu entwickeln. Und jetzt, siehe da, die Wissenschaft hat die Meinung völlig geändert, zumindest die führenden Kinderpsychologen. Und in den letzten Jahren behaupten sie alle, dass genau das Gegenteil wahr ist, dass nämlich Kinder, die mehrsprachig aufgewachsen, einen intellektuellen Vorteil haben über ihre einsprachigen Zeitgenossen, dass sie natürlich einen breiteren Horizont haben, dass sie schneller begreifen, sich besser und schneller anpassen. Das ist auch eine Vision, die wir eigentlich leicht verwirklichen könnten, dass nämlich die Menschen früher zu einer zweiten oder einer dritten Sprache geführt werden. Es ist aber auf ein ganz atavistisches Misstrauen. Ich war neulich bei einer Veranstaltung in Baden-Württemberg mit dem dortigen Kultusminister über dieses Thema, Herr Rau heißt er. der eigentlich den schönen Vorschlag gemacht hatte, dass schon früh in Baden-Württemberg mit der französischen Sprache als erste Fremdsprache begonnen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es die in der ersten oder in der dritten Klasse war. Auf jeden Fall haben dann die Eltern einen riesigen Protest gemacht. Das sagt auch was über die Mentalität in Baden-Württemberg. Also man kann ihnen alles wegnehmen, aber ihren Kindern eine zweite Sprache und dann sind sie brav und lassen sich alles gefallen. Aber wenn man ihren Kindern eine zweite Sprache gibt, dann gehen sie auf die Barrikaden. Und dieser Protest der Eltern war so massiv, dass tatsächlich dieses Vorhaben zurückgenommen werden musste. Der nächste Punkt ist die Frage des Missverständnisses. Die meisten Menschen, wenn sie sich mit der Fremde auseinandersetzen, haben entweder vorab Angst vor dem Missverständnis, spüren, dass Missverständnisse lauern, dass sie über Missverständnisse stolpern können, dass Missverständnisse sozusagen so etwas sind wie das Dynamit in der interkulturellen Kommunikation. Und das ist etwas, was es zu überwinden gilt, denn Missverständnis ist ein integraler Bestandteil jeglicher Kommunikation, denn immer wenn zwei Menschen zusammenkommen, gibt es eine Asymmetrie und die Fremdheit beginnt ja eigentlich mit unserer Haut. Alles jenseits unserer Haut ist fremd und genau in dieser Fremdheit sind wir uns ja alle gleich. Und die Gründe für Missverständnisse sind sehr, sehr vielfältig. Sie sind ja nicht kulturell, sie sind politisch, moralisch, ethisch oder geschlechtsbedingt. Sie werden aber ganz oft kulturalisiert. Auch da ein schönes Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat bei einer Podiumsdiskussion mit der Vorsitzenden es gibt ja ganz viele Vereine in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, mit der Vorsitzenden des Vereins der Deutschen, die mit einem Ausländer oder einer Ausländerin verheiratet sind, e.V. Und diese Vorsitzende erzählte Folgendes, den Verein gibt es ziemlich lange, sie haben sehr, sehr viel Erfahrung, dass zu Beginn, wenn zwei Menschen gerade sich verliebt haben, wenn zwei Menschen gerade aufeinander zukommen, kulturelle Differenz überhaupt keine Rolle spielt. Im Gegenteil, kulturelle Differenz wird als eine Chance begriffen, als eine Feierstunde, ganz wundervoll. Sie kommen dann ins Büro, wenn sie Fragen haben, die Organisation hilft sehr, wenn Leute zum Beispiel auswandern wollen, wenn deutsche Frauen, sagen wir mal, in die Türkei wollen. Und dann kommen diese Frauen hinein und sind voller Drive, sind voller Beglückung und Entzückung, dass sie jetzt das Fremde kennenlernen werden, dass das Fremde Teil ihres Lebens wird. Wenn aber dann die Beziehung beginnt, wie oft bei Beziehungen nach einigen Jahren, nach einigen Jahrzehnten, aus ganz unterschiedlichen Gründen auseinanderzugehen, dann sagen alle, die zu ihnen ins Büro kommen, absolut alle, naja, es ist einfach, die zwei Kulturen vertragen sich nicht. Das geht nicht zusammen, das Deutsche und das Türkische, das habe ich jetzt erfahren. Und das ist etwas sehr Trauriges, denn es passiert uns, glaube ich, ständig so. Es passiert uns ständig so, dass wir Differenz und die vielen kleinen, größeren Missverständnisse, die aus Differenz heraus entstehen, kulturalisieren. Und durch diese Kulturalisierung, es passiert ja ständig im öffentlichen Diskurs, schlagen Sie die Tageszeitung morgen auf, lesen Sie irgendwas über ein anderes Land, Sie werden, oder über Minderheiten in Deutschland, Sie werden das feststellen, es ist in jedem Artikel drin, fast jeden. Diese Kulturalisierung ist natürlich tödlich, weil sie einerseits das eigene stromlinienförmig macht und andererseits Systeme der Inkompatibilität konstruiert. Und diese Systeme der Inkompatibilität, gibt es da kein einfaches Wort, auf jeden Fall diese Systeme zu zerstören, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Projekt für die Freiheit des Einzelnen im 21. Jahrhundert, für die Freiheit des Einzelnen, einen eigenen Satz kultureller Zeichen, Meinungen, Überzeugungen bilden zu können, neue Perspektiven gewinnen zu können und vor allem in der Interaktion mit dem Fremden und mit der großen, weiten Welt sich tatsächlich bereichern zu können. Und diese Bereicherung beginnt nur dann, wenn man, das ist auch ein weiterer ganz zentraler Punkt, glaube ich, wenn man der Fremde zugesteht, dass sie einen selbst auch verändern kann. Es wird ja unglaublich viel hierzulande über Dialog gesprochen. Es gibt ja riesige Programme, Dialog mit dies, Dialog mit dem, sehr viel Geld. Aber all diese Dialoge, meiner Ansicht nach, leiden genau unter diesem Mangel, dass man nicht von vornherein sagt, wir sind bereit zuzugestehen, dass der andere, die Fremde, sogar die türkische Frau, die ein Kopftuch trägt, wir sind bereit zuzugestehen, dass sie uns vielleicht in irgendeiner Weise beeinflussen oder verändern könnte. Vielleicht. Es muss natürlich offen sein, aber diese Bereitschaft muss da sein, sonst gibt es eigentlich keine tatsächlich bereichende Auseinandersetzung mit der Fremde, wenn man nur denkt, wir werden uns unterhalten, aber ich werde nichts annehmen von dem, was ich höre oder vorgelebt sehe. Was ist eigentlich ein Fremder? Was sind die Fremden? Es gibt Fremde und noch fremdere Fremde, und Sie kennen alle Karl Valentin, der sagte, fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Wenn Sie Gerhard Polt mögen, seine neue CD, ein völlig genialer 6-minütiger Text über Mehrheiten und Minderheiten. Wenn Sie es nicht haben, im Kain und Abel Verlag unbedingt anhören. Es ist also besser als irgendwie 10 Doktorarbeiten der Philosophie. Wo er alles zusammenfasst, was man eigentlich zum Thema Mehrheiten und Minderheiten, ist auch brüllend komisch. Wir müssen, glaube ich, völlig neu definieren, was eigentlich der Fremde ist. Denn wir fahren ja alle in einem Zug und heutzutage sitzen wir in einem bestimmten Abteil. Und wir sitzen halt nicht mehr in einem Abteil mit jenen, die genau dieselbe Nasenform haben und dieselbe Hautfarbe wie wir, sondern inzwischen sind die Abteile ziemlich gemischt. Unterschiedliche Sensibilitäten, unterschiedliche Überzeugungen, Mentalitäten. Der Schaffner kann mal dunkelhäutig sein und der Pfarrer ist ein Buddhist. Und dann fragt man sich, mit wem hat man eigentlich mehr gemein? Im nächsten Abteil ist eine Gruppe turkmenischer Studenten, schauen merkwürdig aus, aber sie studieren Literatur, Musik, kann man sich mit denen unterhalten. Auf der anderen Seite ist ein Abteil mit britischen Hooligans. Die schauen auch merkwürdig aus. Man zweifelt ein bisschen, ob man sich mit ihnen unterhalten kann. Das heißt, wo beginnt in der Begegnung Verbundenheit und Solidarität? Denn ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass wenn wir nicht von einem Ideal der Gegenseitigkeit und der Gemeinschaft ausgehen, es natürlich keinerlei wahrhaftige Begegnung mit dem anderen geben kann, aber wo beginnt sie? Und diese Solidarität, diese Gemeinsamkeit, die findet sich ja, und das ist auch etwas, was ich sehr versöhnlich und auch sehr ausbaufähig finde, sie findet sich ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Denkrichtungen. Und Sie können anfangen bei der Bergpredigt, Sie können weitergehen zu den Lehren im buddhistischen Avatamsaka Sutra, Sie können zur anarchistischen Philosophie übergehen. Und aus all diesen Lehren entsteht eine profunde, glaube ich, und wegweisende Überzeugung, dass der andere nämlich kein Feind ist, dass der andere kein Fremde ist, dass der andere keine Alternative ist, ja, dass er nicht einmal ein anderer ist, sondern ein Spiegel der verschiedenen möglichen Facetten, der vielen zahlreichen Möglichkeiten des Verstehens, der vielfältigen Definition von Zugehörigkeit. Und dass wir in diesen Spiegel hineinblicken müssen, nicht um, wie oft behauptet wird, um uns zu verwirren in dem Labyrinth der globalisierten Vielfalt, sondern genau das Gegenteil, um uns selbst klar zu erkennen und um unsere Möglichkeiten klar zu erkennen. Aber wie können wir das tun? Was sind die Voraussetzungen für eine solche Entwicklung? Es ist die Mobilität von Menschen, Ideen, Gütern, Dienstleistungen, natürlich. Es ist das Vorhandensein von offenen Räumen, von Treffpunkten, Kreuzungen, wo die Begegnung mit dem anderen ein Bestandteil des Alltags ist und wo man Unterschiede nicht ignorieren kann, weil man von Unterschieden umgeben ist. Das heißt, man lebt und isst und atmet die Unterschiede. Es ist eine gewisse Freiheit von selbstgefälligem Dogma. Es ist eine grundlegende Neugierde intellektuelle Toleranz, wenn Sie so wollen, obwohl ich das Wort Toleranz eigentlich nicht mag. Aber ich habe mir gedacht, es kommt bestimmt dann die Frage, wieso haben Sie das Wort Toleranz nicht benutzt? Es ist also das Interesse, das über das Streben nach Gewinn und dem eigenen Vorteil hinausgeht. Und ich meine, das ist nicht materiell, sondern im kulturellen Sinne. Es ist das Interesse an dem, was anders ist, was man nicht gemeinsam hat und was anders konditioniert ist. Mit einem Wort, ein offenes System. Und das Merkwürdige, was mich seit vielen Jahren verwirrt und worauf ich überhaupt keine Antwort habe, vielleicht können Sie es mir erklären, ist, dass genau jene, die für eine völlige Freiheit der Wirtschaftsverhältnisse sind, genau jene, die vor der Krise, jetzt sind ja alle umgeschwenkt, vor der Krise für eine völlig freie Marktwirtschaft, freier Welthandel, freies Finanzwesen und so weiter waren, dass genau diese Leute, die bei Gütern, Geld für eine absolute Freiheit sind, dass genau diese Leute bei kulturellen Sachen für eine Verteidigung des eigenen sind, das heißt für die Mauern. Das heißt, die Leute, die für den Freihandel sind, sind für kulturelle Protektion. Ich verstehe das nicht, weil wenn es tatsächlich so ist, dass der freie Fluss alles regelt, wenn der freie Markt sozusagen die perfekte Form ist, dann muss es ja erst recht für kulturelle Auseinandersetzungen und Begegnungen gelten. Denn die ist ja mit Sicherheit noch viel dynamischer und flexibler als Waren und Geld. Das heißt zum Abschluss, meine Vision ist, dass in unserem Denken sich festsetzt, dass das, was uns eint, stets größer ist als das, was uns unterscheidet. Das heißt, dass das Denken in Differenz der Beginn von Gewalt ist. Das Denken in Gemeinsamkeiten ist der Beginn von Austausch und Solidarität. Das gilt für Gemeinschaften, das gilt für Individuen. Es gilt natürlich vor allem für die Verwerfungslinien, den vermeintlichen, den tatsächlichen zwischen Zivilisationen. Diese Trennlinien, die eigentlich miteinander verwoben sind. Und diese Überzeugung ist, finde ich, wunderschön in einem buddhistischen Bild beschrieben, nämlich dem Bild vom Netz Indras. In diesem Netz Indras ist jeder Knoten in dem Netz, wo sich die Schnüre kreuzen, ein Einzelwesen. Und jedes dieser Wesen spiegelt alle anderen um sich herum. Individuen werden sich ihrer selbst erst durch die Verbindung zu den anderen bewusst. Und nicht indem wir vor lauter Selbstüberschätzung die Bedürfnisse der anderen nicht wahrnehmen. Wenn wir uns in diesem Netz Indras betrachten, sind wir nicht nur das Selbst, das unseren eigenen Körper bewohnt, sondern auch eine Vielzahl von Reflexionen und damit von Möglichkeiten. Der Geist der anderen, den wir fühlen können, die Körper der anderen, die wir durchwandeln können, ihre Vorstellungen, mit denen wir uns erweitern können. Eine Festung ist zwar hin und wieder ein sicherer Ort, aber letztendlich ersticken wir in Festungen. Das ist das Ghetto, das wir uns selbst schaffen, indem wir andere in Ghettos hineinzwingen. Wie viel besser ist es, den Wegen der Geschichtenerzähler, der Pilger, der Troubadoure zu folgen und immer wieder das Erbe der Menschheit neu zu finden. Die Erkenntnis also, und hier sind wir am Anfang, dass Kulturen nicht im Konflikt miteinander liegen, sondern dass sie immer zusammen fließen. Das heißt, den Zusammenfluss anzunehmen, bedeutet dem Konflikt zu entsagen. Die Negation, dem Konflikt zu entsagen, bedeutet den Zusammenfluss anzunehmen. Und dann als kleiner provokanter Gedanke für diejenigen unter Ihnen, die gläubig sind. Meine feste Überzeugung, dass der einzige Gottesbeweis die Vielfalt der religiösen Formen ist. Und dass die Vielfalt die Essenz menschlichen Strebens ist. Ich habe zwei Meister zusammengetragen, einen Buddhist und einen Sufi. Der eine sagt, ihr könnt jeden Weg gehen, ihr könnt jeden Glauben ausprobieren. Und der andere sagt, man wird transformiert, wenn man zwischen den Traditionen steht. Farbe besteht aus Farbe, hinter jeder Farbe Licht. Welche Farbe hat das Leben? Wenn du es weißt, dann sprich. Kabir, 16. Jahrhundert. Danke fürs Zuhören.